Gott vertrauen, dass er zur rechten Zeit das Richtige tut, weil er hat alle Kraft und alle Macht und er weiß, was am besten ist. Deswegen dürfen wir ihm vertrauen und auch das abgeben, wo wir denken, hey, derjenige, der bräuchte doch unbedingt eine Zurechtweisung oder dies oder jenes, das dürfen wir an Gott abgeben. Und ja, Gott handelt zur richtigen Zeit.
Ja, danke für den Eindruck noch, Hannah. Ich glaube, das ist auch ein Bild, das wir jetzt mitnehmen dürfen, wenn wir gleich über den Bibeltext sprechen, den ich mitgebracht habe heute Morgen. Gott hat Kraft und Gott hat Macht und er tut seine Dinge zu seiner Zeit und wir dürfen ihm da vertrauen in dem. Wir dürfen unsere Vorstellungen darauf auf ihn ausrichten und dürfen darauf vertrauen, dass wenn es auch nicht so ist, wie wir es gerne hätten, wie wir uns gerne vorstellen, dass er zu seiner Zeit kommt. Und ich möchte jetzt Gott einladen für uns, für den Bibeltext, dass er einfach zu uns spricht heute Morgen, was es auch für dich zu bedeuten hat für uns. Vater, und so bitten wir dich, dass du durch deinen Geist jetzt deine Worte aufschlüsselst für uns, dass du uns eine tiefe Kenntnis, eine tiefe Erkenntnis schenkst von dem, was du uns heute Morgen geben möchtest. Etwas, was bis in unser Leben hineinreicht. Dafür wollen wir uns öffnen. Auf dich wollen wir hören. Und ich lese vor aus dem 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unserem Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnte dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnte Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zu eurer Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln herumtappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Ich bin so dankbar, dass Gott unter uns Dinge bewegt und Menschen auch dazu bewegt, was weiterzugeben, wie zum Beispiel Peter und die Hannah heute Morgen, weil ich glaube auch gerade, was Peter uns heute Morgen weitergegeben hat, seine Erfahrung, die er gemacht hat, passt sehr gut zu dem, was wir heute hören. Am Anfang heißt es hier nämlich, Gott hat uns alle Kraft geschenkt und er hat uns aber auch berufen. Das heißt, Gott hat für uns eine Aufgabe. Du hast eine Aufgabe bekommen von Gott. Du wurdest gerufen. Du hast einen Beruf bekommen von ihm. könnte man sagen. Aber so ein Beruf, so eine Aufgabe ist halt nicht immer ganz einfach. Sie erfordert, dass man aufsteht, dass man losgeht, dass man vielleicht einen Weg findet, wie man ans Ziel kommt mit dieser Aufgabe, mit dieser Berufung, dass man währenddessen nicht aufhört und den Weg verliert zu dem Ziel, das man eigentlich hat, zu der Aufgabe, die man erledigen möchte. Weil das passiert nur allzu leicht und es ist oft gar nicht einfach, eben genau diesen Weg zu halten. Vielleicht zu wissen, das wäre jetzt richtig zu tun oder hier wäre jetzt richtig, das und das zu machen, das ist manchmal einfach. Wir wissen wahrscheinlich oft, was eigentlich richtig wäre. Aber das dann zu tun und da drin zu bleiben, das ist oft die Schwierigkeit. Neujahrsvorsätze, typisches Beispiel. Wir wissen schon oft, was gut wäre für unser Leben, was wir uns vornehmen möchten. Aber die Frage ist immer, wie lange halten wir es denn durch? Wie lange schaffen wir es, es durchzuhalten? Und ich glaube, und das werden wir jetzt dann gleich in der Predigt mal noch ein bisschen in der Gänze anschauen, ich glaube, dass wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, dann ist es nicht so, wie wenn wir einen Neujahrsvorsatz machen, etwas, was wir uns vornehmen, was wir aus eigener Kraft schaffen wollen, eine Aufgabe, die wir uns auferlegen, sondern ich glaube, es ist ganz anders. Ich glaube, dass wir die Kraft bekommen, auch diese Aufgabe zu erledigen. Und genau das ist, was Petrus schreibt in 2. Petrus 1, Vers 3. Und zwar sagt er hier, Jesu göttliche Kraft, also wir haben es gerade gehört von dem Löwen mit seiner Kraft und seiner Macht, hat uns ja doch alles, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor Gott erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch die ihm eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Also was sagt Petrus uns hier? Er sagt uns, Gott hat uns berufen. Das ist das Erste. Er hat gesagt, komm du mit. Komm du, leb dieses Leben mit mir. Und es ist wichtig, wir werden gerufen. Nicht wir rufen uns selbst, nicht wir suchen uns das aus, sondern die Bibel ist sehr klar, dass Gott sich uns aussucht. Es gibt da noch diesen Schritt zu sagen, ja, ich komme auch mit. Diesen gibt es, diesen Schritt. Aber zuerst ist ein Erkennen, ein Wissen über Gott, ein Gehen mit ihm, sein Leben mit ihm zu verbringen, ist erstmal ein Schritt, den er auf uns zugeht. Da ist etwas, was er uns schenkt. Und auch wenn wir darüber nachdenken werden, was es bedeutet, zu wissen oder Erkenntnis zu haben, von Gott etwas zu wissen, dass Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist, zu glauben, das hat was damit zu tun, dass es uns geschenkt wird. Das ist nichts, was wir mit klugen und schlauen Methoden irgendwie herausgefunden haben, sondern es wird uns geschenkt und wir dürfen dann darauf unser Leben bauen. Und die Bekehrung, wenn wir sagen Ja dazu, zu diesem Leben mit Gott, dann wird uns eben diese göttliche Kraft, von der hier die Rede ist, geschenkt. Und Petrus sagt hier, mit dieser göttlichen Kraft ist uns alles gegeben, was es für ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott braucht. Das bedeutet, es ist ein Leben, das Gott gefällt. Es ist ein Leben, das ihm gleichkommt, könnte man sagen. Und dazu schenkt uns Jesus alle Kraft in seiner göttlichen Macht. Das heißt, wenn wir diese Aufgabe haben, dann haben wir dazu aber auch alle Kraft, um sie auszuführen. Wir lesen weiter. In Petrus 1, Vers 4. Und zwar steht hier, durch seine Herrlichkeit und Tugend hat er uns auch die größten und kostbaren Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Hier macht Petrus nochmal ganz klar, das ist die Aufgabe. Deine Aufgabe, unsere Aufgabe ist, wenn wir uns von Jesus rufen lassen, werde wie Gott ist. Das ist die Aufgabe. Und man könnte erstmal sagen, naja, wenn wir ein Bild davon haben, wer Gott ist ein bedingungslos liebender Gott, der sich um die Armen und Schwachen kümmern möchte, dann würde ich sagen, es ist schon ziemlich schwer, so zu werden wie er. Ich würde sagen, ich kann es schon versuchen, immer freundlich zu sein. Aber ich weiß mindestens 1 bis 2 Momente aus meiner letzten Woche, wo ich nicht immer freundlich war, wo ich nicht immer Geduld hatte mit jemand anderem, wo ich nicht immer geliebt habe. Es ist keine einfache Aufgabe. Es ist keine Aufgabe, die man mal so nebenher erledigt, sondern sie hat einen gewissen Anspruch. Und er ist gar nicht so niedrig. Aber es ist eine Berufung, die wir bekommen, da hineinzuwachsen. Und ich möchte es nochmal wiederholen, und das kann ich am Anfang nicht oft genug wiederholen, bevor wir zum Rest kommen. Wir haben die Kraft von Gott bekommen, das zu erledigen. Wir haben von ihm alle Macht bekommen, das zu tun, an dieses Ziel zu kommen. Wir dürfen werden wie Gott in seinem Charakter, wie er ist. Wie er sich freut, wenn wir uns leben. Wie er sich Leben überhaupt vorgestellt hat hier auf dieser Erde. Und jetzt ist das Interessante an dieser Stelle, wenn wir uns nochmal den 4. Vers anschauen. Ich habe das hier angepasst bei diesem Vers. Normalerweise steht da nur, durch sie hat er uns. Und damit wir vor Augen haben, was sie ist, auf was sich das bezieht, habe ich nochmal die Herrlichkeit und Tugend hier eingefügt. Die Herrlichkeit und Tugend von wem? Von Jesus, seine, also Jesu, Herrlichkeit und Tugend. Durch sie hat er uns diese größten und kostbaren Zusagen gegeben, haben wir sie bekommen. Und jetzt möchte ich gleich am Anfang, weil es so ein bisschen so ein Schlüsselbegriff ist für den ganzen Text, möchte ich mal kurz das Wort Tugend anschauen. Weil das Wort Tugend, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir zumindest ist es sehr abstrakt. So Tugend, das hört man, wenn jemand tugendhaft ist, dann ist es irgendwie ein guter Mensch oder so. Das hab ich so im Kopf, wenn ich an Tugend denke. Irgendwie hat es auch was mit alten Philosophen zu tun. Die haben sich auch schon über Tugenden irgendwie Gedanken gemacht. Aristoteles hat sich überlegt, wann ist jemand tugendhaft und so weiter. Aber was bedeutet es denn, wenn jetzt hier Tugend steht? In der Bibel, was hat Petrus damit gemeint? Was meint Gott damit, wenn hier von Tugend die Rede ist? Und der Begriff, also wenn ich diese Fragen habe, dann schaue ich meistens ins Altgriechische, in dem der Text verfasst wurde. Und der Begriff Arete steckt ja dahinter, der eben als Tugend oft übersetzt wird. Manchmal wird er auch als charakterliche Stärke übersetzt. Und dann kann man eben mal nachschauen, okay, wie wird denn der Begriff übersetzt in der Bibel, im Alten Testament tatsächlich, weil das gibt es auch auf Griechisch, und aber auch außerhalb der Bibel. Und dann kommt man auf diese 2 Punkte, die das so ein bisschen im Kern erfassen. Und im Grunde sind es Taten, die Lob verdienen. Das sind Taten, die jemand tut und dann sagt, und dann sehen die Leute das und sagen so, wow, okay, das ist aber krass, dass du das machst. Das ist aber krass, das ist toll, dass du schaffst, so freundlich zu jemandem zu bleiben. Es ist toll, dass du so ein Herz dafür hast, Menschen zu helfen, zum Beispiel. Dann würde man sagen, ah, das ist ein guter Mensch, er setzt sich für andere ein. Der geht vielleicht in Gebiete, wo sonst niemand hingeht, um dort Menschen zu helfen. Oder um dort vielleicht sich einzusetzen für die Natur oder für sonst irgendwelche Sachen. Taten, wo man sagt, dafür verdient er Lob, dafür verdient er Anerkennung, was er tut. Aber gleichzeitig ist es eben auch eine charakterliche Stärke, die es jemandem ermöglicht, eben sein Ziel oder seinen Zweck zu erreichen. Also es hat, dass er das tut, hat was mit seinem Charakter zu tun, wie er ist. Und das ist eine Stärke, die er hat, diese Tugend. Zum Beispiel eine Tugend ist Geduld. Geduld ist auch von den antiken Schreibern so als Tugend angesehen worden. Und wenn jemand Geduld hat oder wenn jemand zum Beispiel nicht aktuelles Wort dafür, wenn jemand nicht gierig ist, sondern sich auch zurückhalten kann, dann ist es zum Beispiel auch eine Tugend, weil er sich unter Kontrolle hat. Wäre zum Beispiel ein anderes Beispiel. Das hat aber was mit seinem Charakter zu tun. Um jetzt dahin zurückzukommen, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wer spricht denn dieses Lob aus? Weil je nachdem, wer das Lob ausspricht, bedeuten das ja verschiedene Dinge. Oder es sind vielleicht andere Dinge Tugenden. Und in diesem Fall ist es Gott, der das Lob ausspricht. In diesem Fall, im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament, sind es Taten, die entweder Gott tut, die ihm Ruhm geben, die ihm die uns zur Anbetung quasi bewegen. Aber im Neuen Testament sind auch vor allem Dinge, die Gott lobt. Und wenn wir zurück auf den Vers schauen, dass es da heißt, durch seine Herrlichkeit und Tugend, im Vers 1,4, dann bedeutet es, uns sind diese kostbaren Zusagen gegeben, weil Jesus in diesem starken Charakter, in diesen Tugenden gelebt hat. Das bedeutet, Jesus hat getan, was Gott gefallen hat. Jesus hat gelebt, wie Gott das wollte. Nach seinem Willen, könnte man sagen. Und deswegen haben wir diese kostbaren Zusagen, diese größten Zusagen, die man haben kann. Das ist der Grund. Und es ist interessant, weil aufgrund des Charakters Jesu und aufgrund, was er gelebt hat, haben wir das. Das bedeutet, diese Tugenden haben einen Wert. Die haben einen großen Wert und sie sind notwendig gewesen für Jesus. Und ich glaube, sie sind auch notwendig für uns. Und was sind denn diese Zusagen, die wir bekommen haben? Diese erste Zusage, die wir bekommen haben, ist, dass wir, die heute da sind, ich vermute mal die meisten von uns, überhaupt zu Gott kommen können. Weil das war uns nämlich nicht, das war uns in gewisser Maßen ein Stück weit verschlossen. Und zwar rede ich hier von uns als Nicht-Juden. Uns war es verschlossen, zu Gott zu kommen. Aber durch Jesus ist da der Weg offen und die Botschaft von Jesus hat sich verbreitet und wir können zu ihm überhaupt kommen. Wir sind mitgerufen. Das ist eines dieser Dinge, eines dieser Früchte, die aus diesem Leben kommt, das Jesus in Herrlichkeit und Tugend gelebt hat. Aber auch andere Dinge, zum Beispiel die Kraft. Und diese Kraft kommt durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist diese Kraft, die Gott uns sendet. Es ist ein Teil von ihm, das in uns anfängt zu leben, wenn wir eben diese Berufung ja, wenn wir da ja sagen. Und es ist ganz wichtig, im Kopf zu behalten. Gleich, wenn wir über das alles andere sprechen, weil das Blatt wendet sich ein bisschen, wir schauen die andere Seite an quasi, dann ist es wichtig zu wissen, er hat uns diese Zusagen gegeben und da gehört der Heilige Geist dazu, der uns bewegt, der es uns in uns möglich macht, eben so zu werden wie Gott, Anteil zu bekommen an seiner göttlichen Natur. Und deswegen sagt er auch in Vers 5, deswegen sagt er in Vers 4, genau, dass wir dieser Welt entfliehen, weil wir eben anders werden wie diese Welt, weil wir eben diese Zuversicht haben zu Gott hin und weil wir am Ende auch dem Tod entfliehen damit. Dem Tod, der nicht göttlich ist. Okay, das haben wir gehört, das behalten wir jetzt im Hinterkopf. Und jetzt kommen wir zum Vers 5. Und zwar sagt da Petrus, aus diesem Grund aber, und dann benutzt er hier eine Formulierung, die ich so übersetzt habe, indem ihr all euren Eifer aufbringt. Ich habe es leider nicht so gut geschafft, das so drastisch zu formulieren, wie es eigentlich formuliert ist. Im Englischen ist es ein bisschen besser, finde ich. Habe ich jetzt nicht dabei. Aber es bedeutet, es hat höchste Priorität. Ihr sollt all eure Leidenschaft, all euren Eifer aufbringen, um ... zu erreichen. Und im ersten Grund könnte man erstmal meinen, okay, aber jetzt haben wir ja gerade gehört, dass Gott uns irgendwie die Kraft dazu gibt und sollte es dann nicht irgendwie einfach sein. Und jetzt sagt Petrus hier, mit all eurem Eifer sollt ihr jetzt aber etwas tun. Das scheint erstmal widersprüchlich zu sein, aber wir kommen noch darauf, warum es das nicht ist. Aber es gibt etwas, was höchste Priorität hat, was wir jetzt tun. Und zwar sagt er das eben in den Versen 5 bis 7. Und zwar sagt er hier, stellt auf eigene Kosten zur Verfügung. Und das ist schon auch nochmal so eine Begrifflichkeit, da muss man nochmal drüber nachdenken. Auf eigene Kosten zur Verfügung stellen oder darreichen oder zur Verfügung stellen allgemein. Man müsste nochmal jetzt länger drüber nachdenken, was das bedeutet, aber im Grunde merkt man hier schon diese Konnotation, also was da drin steckt, dass wir selber was aufbringen sollen jetzt. Wir sollen etwas auf eigene Kosten leisten, quasi. Und was sollen wir tun? Er sagt hier, und er gibt hier tatsächlich Schritte, die man durchgehen kann. Und ich muss gleich am Anfang sagen, es ist keine Treppe, wo man hochläuft, wenn man oben ist, hat man alles andere erreicht. Es ist mehr so, wenn du das hast, dann bekommst du auch gleich was vom Nächsten. Und aber auch, wenn du das hast, dann tu das andere noch dazu. Bleib da nicht stehen. Okay, das klingt jetzt nochmal ein bisschen abstrakt. Ich komme gleich noch genauer dazu, was es bedeutet in jedem Schritt. Er sagt, im Glauben. Im Glauben bedeutet erstmal, du hast Jesus vertraut. Du bist mit Jesus losgegangen. Du hast dein Leben mit Gott begonnen, hast diese Aufgabe angenommen von ihm, diese Berufung. Und jetzt sagt er, in dieser Berufung, in diesem Leben, stelle diese Tugend zur Verfügung. Jetzt, wo du mit Jesus gehst, tue Dinge, die Gott lobt. Weil du ihm vertraust, weil du sagst, ja, er hat das richtige Leben für mich, das göttliche Leben, das ich bekommen will. Jetzt tu, was auch ihm gefällt. Und was wir tun könnten, um das herauszufinden, ist zum Beispiel mal zu schauen, was Jesus denn alles lobt, was Gott denn alles lobt im Alten Testament, im Neuen Testament. Und da kommen wir auf verschiedene Sachen. Eine sehr bekannte Geschichte ist zum Beispiel der barmherzige Samariter. Also das Leid seines Mitmenschen zu sehen und ihm zu helfen. Das ist zum Beispiel was Gott lobt, was ihm gefällt. Ihm gefällt es auch, das Vertrauen auf ihn zu setzen. Und ich glaube, wenn wir das Vertrauen haben, dann werden da diese Taten folgen. Und wenn wir an einem Punkt sind, dass wir sagen, wir gehen los mit Gott, dann sollen wir anfangen, diese Tugenden zu leben. Dann sollen wir eifrig danach schauen, was gefällt denn Gott. Und das sollen wir tun. Da sollen wir unseren Eifer dafür aufbringen. Und der nächste Schritt ist zu sagen, in der Tugend bring die Erkenntnis dazu. Das bedeutet, in diesen guten Dingen, die du tun willst, werde dir eben bewusst, was es ist. Was ist es, was ich tun kann? Wie mache ich es richtig? Wie mache ich so, dass es Gott wirklich ehrt? Und ich glaube aber auch, dass wenn wir anfangen, diese Taten zu tun und nachzuahmen, wir denken oft, dass wir zuerst wissen müssen und dann können wir tun. Wir müssen zuerst lernen, in die Schule gehen und dann können wir tun. Aber ich glaube, bei Gott ist es manchmal andersrum, dass er sagt, mach mal. Mach mal und dann wirst du lernen. Und ich glaube auch, dass wenn wir eben anfangen, diese Taten zu tun, die Jesus beschreibt, die er lobt, dann werden wir Gott immer besser kennenlernen. Dann werden wir Erkenntnisse darüber bekommen, was es bedeutet, wer Gott ist und wer wir sein sollen. Und dann schreibt er, in dieser Erkenntnis, in dem Wissen, dass du Gott immer besser kennenlernst, lerne Selbstbeherrschung. Und da wird es dann schon sehr konkreter, würde ich sagen. Selbstbeherrschung gefällt uns vielleicht nicht mehr so richtig heute, weil wir, glaube ich, gesellschaftlich oft das Gegenteil davon leben. Wir leben in einer Gesellschaft, glaube ich, wo wir alles bekommen können, was wir wollen und so viel wir wollen. Und es wird meistens auch dir nicht gesagt, dass du irgendwo einen Stopp haben musst, außer es geht vielleicht um deine Gesundheit oder dass du dich zurückhalten sollst. Und allein schon unser Handy, zum Beispiel Social Media, ist darauf ausgerichtet, dass wir bekommen, bekommen, bekommen. Und dass es uns sehr schwer fällt, Selbstbeherrschung überhaupt zu haben. Da wären wir eben beim Dopaminkick, den wir bekommen, wenn wir scrollen. Oder zum Beispiel Konsum. Wir sollen immer mehr kaufen. So funktioniert unser ganzes System. Unsere ganze Gesellschaft funktioniert, sodass wir immer mehr konsumieren, sonst bricht unsere Wirtschaft zusammen, quasi so überspitzt gesagt. Wenn wir heute nicht mehr kaufen, dann haben manche Betriebe ein Problem. Unser System funktioniert so. Aber zu sagen, nein, ich brauche nicht alles, ich kann mich zurückhalten, in diesem Punkt zum Beispiel, ich brauche dieses und jenes nicht, das hat was mit Selbstbeherrschung zu tun. Bei Sexualität ist es ein ganz großer Punkt. Pornografie ist ein riesiger Punkt in unserer Gesellschaft. Wir können es bekommen, so viel wir wollen. Wir müssen selbst beherrschen, wir müssen nichts zu tun. Es geht weiter mit Essen, Heißhunger, einfach mal das aufessen, weil es einfach gut aussieht, weil ich da jetzt Lust drauf habe. Es geht vielleicht auch um Komfort. Zu sagen, eigentlich sollte ich aufstehen, eigentlich sollte ich tun, aber ich bleibe lieber mal länger liegen. Vielleicht den Pflichten oder Verantwortungen nachzugehen. Es gibt da so viele Punkte, wo wir, glaube ich, Selbstbeherrschung lernen dürfen, auch heute. Und das sollen wir tun. Und das sollen wir mit Eifer tun. Da sollen wir Kraft aufwenden, das zu bekommen. Und in dieser Selbstbeherrschung sollen wir durchhalten. Wir sollen nicht aufgeben. Und Selbstbeherrschung ist nicht immer einfach, beispielsweise. Aber Petrus ruft dazu auf, bleibt unbedingt dran, habt Geduld, Geduld, so wird es manchmal auch übersetzt, oder wie Ausharren, wie Standfestigkeit. Dran zu bleiben an Jesus und ihn nicht loszulassen, nicht zu sagen, es wird mir jetzt zu viel oder jetzt kommen Umstände, da fällt es mir schwer, weil ich eine schwere Zeit in meinem Leben durchmache. Vielleicht, weil du enttäuscht wurdest, vielleicht, weil du eine Krankheit hast, die nicht mehr gehen will. Vielleicht, weil du eine innere Leere fühlst und dich manchmal fragst, wo ist Gott eigentlich? Ich erlebe ihn nicht. Und er sagt, bleib dran. Lass nicht los. Und es ist nicht immer einfach. Er sagt nicht, dass es einfach ist. Er sagt sogar, ihr müsst euren Eifer darauf einsetzen. Genauso auch in diesem Durchhalten Gottesfurcht. Ich glaube, dass wenn wir durchhalten, dann lernen wir Gott immer mehr zu lieben, immer mehr Respekt vor ihm zu haben. Gottesfurcht, da steckt das Wort Furcht drin. Also es hat was mit Respekt zu tun. Es hat schon auch was damit zu tun, dass ich mich ein Stück weit vor Gott fürchte, aber nicht in dem Sinn, dass er mich niederdrückt, sondern in einer Art von Respekt, den ich ihm gebe. Und wenn ich ihn respektiere, wenn ich ihn auch immer mehr anzubeten lerne, zu loben lerne, dann glaube ich, dass es auch dazu führt, dass wir immer mehr Liebe zu unseren Nächsten haben, zu unseren gläubigen Glaubensgeschwistern, zu den Gläubigen, weil die auch ihren Weg mit Gott gehen. Das ist der erste Schritt, die Liebe zu den Gläubigen. Wie zu einer Familie, wie zu einem Bruder, zu einer Schwester, zu einem Vater, zu einer Mutter. Aber dann am Ende steht die göttliche Liebe, die Liebe, die Agape, die keine Voraussetzungen kennt, sondern die bedingungslos ist. Die steht am Ende und die erwächst auch dadurch, dass wir anfangen, erstmal die zu lieben, die auch mit Gott gehen. Das ist manchmal schwieriger, manchmal einfacher. Das darfst du selber entscheiden. Und ich glaube, wir können uns in diesen Punkten an verschiedenen Stellen aufhalten. Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die wir haben, da auch selbst immer wieder hinzuschauen, wo stehe ich denn da? Also, wo darf ich vielleicht noch mehr Eifer für meine Selbstbeherrschung aufbringen? Wo habe ich Punkte in meinem Leben? Wo zeigt mir das Gott auch, wo ich das mehr lernen darf? Wo darf ich da durchhalten in dem Ganzen? Wo darf ich noch mehr lernen von Gott? Wo darf ich vielleicht noch mehr in Aktion treten, um eben diese Tugenden zu leben, um Gott besser kennenzulernen? Und jetzt kommt eben der wichtige Punkt, den ich vorhin schon angefangen habe. Wir haben am Anfang ja gehört, dass Gott uns alle Kraft dazu gibt, das zu bekommen. Und in diesem Gedanken lesen wir jetzt mal den Vers 8, der gleich danach kommt. Und zwar heißt es dann da, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Petrus gibt uns einen Hinweis darauf, wie das Ganze vonstatten geht. Und zwar sagt er, wenn das bei euch da ist und ständig zunimmt. Wenn etwas ständig zunimmt, bedeutet es, es wird langsam mehr. Das bedeutet, es ist nicht sofort da. Es macht nicht sofort einen Sprung von 0 auf 100 und jetzt bin ich die liebevollste Person, die je gelebt hat. Oder von 0 auf 100 und jetzt habe ich die größte Selbstbeherrschung, die je jemand hatte. Sondern es nimmt beständig zu. Und ich glaube, das ist eben diese Spannung, die er aufbaut, oder die man zumindest als Spannung wahrnimmt, zu sagen, ich habe die Kraft dazu, aber und Gott, oder es wird mir die Kraft dazu gegeben, aber es ist nicht sofort da. Aber ich muss mich trotzdem irgendwie noch darum bemühen. Ich muss trotzdem noch Eifer aufbringen. Und ich glaube, das müssen wir, diese Spannung müssen wir aufrechterhalten, dass wir sagen, ja, ich habe hier eine Aufgabe und ich muss was für diese Aufgabe tun. Aber gleichzeitig, ja, ich gehe diese Aufgabe an und ich tue etwas, um es zu erreichen und habe dafür alles bekommen, um es zu schaffen. Und im Grunde ist es ja wie mit vielen anderen Dingen so, wo wir sagen würden, ja, ist doch klar. Nehmen wir mal an, du hast die Fähigkeit, dein Haus zu renovieren. Und du hast sie vielleicht bekommen, du hast es gelernt. Dann ist es ja kaum so, dass nur weil du die Fähigkeit und die Kraft bekommen hast und die Gesundheit es zu tun, dass dein Haus dann plötzlich sofort renoviert ist. Oder wenn du zum Beispiel ein Unternehmen gründen möchtest oder selbstständig werden, dann kann es sein, dass du alle Fähigkeiten dazu hast, es zu tun und alle Kraft, es auch zu erreichen. Aber nur weil du das hast, ist das Unternehmen nicht gegründet, ist deine Selbstständigkeit nicht sofort da, sondern du musst den Weg anfangen zu gehen. Bei der Renovierung oder wenn du was baust oder in deinem Garten machst, musst du aufstehen vom Sofa quasi, musst deine Arbeitsklamotten anziehen, musst deine Hacke nehmen, musst anfangen umzugraben, musst anfangen die Wände zu streichen oder was immer du auch vorhast. Und es ist vielleicht nicht einfach, dein Arm wird vielleicht schwer. Und ich kenne so viele Geschichten, wo Leute Unternehmen gegründet haben und erstmal bettelarm waren, bis es irgendwie dann durch die Decke ging, bis es dann mal Gewinn gebracht hat. Aber sie haben es geschafft, sie hatten die Kraft dazu, das erreichen, weil sie haben es erreicht. Die Arbeit ist vollendet worden. Aber es war nicht so, dass es von 0 auf 100 ging, auch wenn sie die Fähigkeit dazu hatten. Und ich glaube, genauso ist es auch hier. Ich glaube, deswegen schreibt Petrus, setzt euch ein, weil es ist immer noch so, dass wir uns aufmachen müssen, diese Dinge zu wollen und zu bekommen. Wir müssen immer noch Schritte gehen, das zu erreichen. Aber Gott gibt uns die Kraft dazu, es zu erreichen. Gott gibt uns die Kraft dazu, mehr Selbstbeherrschung zu lernen. Gott gibt uns die Kraft, zu immer mehr von ihm zu lernen. Gott gibt uns die Kraft dazu, immer mehr zu lieben. Gott gibt uns die Kraft dazu, immer mehr Geduld zu haben und auszuhalten bis zum Ende. Aber wir müssen unseren Teil dazu tun. Wie kannst du das machen? Da könnte man jetzt eine eigene Predigt damit füllen, deswegen kann ich nicht zu viel dazu sagen. Aber wir haben zum Beispiel Practice in the Way letztens gemacht. Und da wird einem zum Beispiel beigebracht, wie wir Gott begegnen können in unserem Alltag. Am Morgen oder am Abend, je nachdem, wann du es machst, im Gebet. Da gibt es Werkzeuge, die können wir in die Hand nehmen und die sind nicht schlecht, die sind auch nicht irgendwie ungeistlich, sondern das sind Hilfen, die uns helfen, Gott immer wieder zu begegnen, uns verändern zu lassen. Zum Beispiel eben im Gebet oder wenn wir die Bibel lesen. Wie wir es machen, wie das Wort immer mehr in uns gestalten, wie das uns immer mehr formen darf, unseren Charakter formen darf. Und wenn wir unsere Hausaufgaben machen und jeden Tag diese kleinen Schritte gehen, zum Beispiel in diesen geistlichen Übungen, dann wird es uns verändern. Dann werden wir immer mehr diese Aufgabe erfüllen, die wir bekommen haben. Genauso auch im Dienst, wenn wir anderen Menschen helfen, wenn wir hier in der Gemeinde helfen vielleicht oder wenn du deinem Arbeitskollegen hilfst oder deinem Nachbarn oder deiner Familie oder sonst irgendwie, das formt uns immer mehr und es sind kleine Aufgaben, die wir machen, kleine Schritte und Gott gibt uns die Kraft dazu, das zu erledigen. Und Petrus sagt, zum Ende ganz klar noch hin, warum wir das machen sollen. Und er sagt in 1. Petrus 1, Vers 9, doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünde gereinigt wurde. Er sagt, Leute, wenn ihr nicht diesen Eifer aufbringt, dann habt ihr vergessen, was ihr eigentlich bekommen habt von Jesus. Dann habt ihr die Freiheit vergessen, die ihr bekommen habt. Dann habt ihr vergessen, was er euch alles vergeben hat, in welches neues Leben er euch geführt hat. Also gebt nicht auf, seid weiter eifrig. Und in Vers 10 macht er genauso weiter. Darum seid umso eifriger darauf bedacht. Umso eifriger, er wiederholt es nochmal, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Das ist interessant, er sagt, damit macht ihr das fest, was ihr schon habt. Einmal gerettet, immer gerettet, ja schon, aber irgendwie sagt er auch, wir müssen es festmachen. Das sagt die Bibel auch. Wir können, wenn wir errettet sind, unsere Rettung nicht einfach verlieren. Gott wirft es nicht irgendwie weg. Aber er sagt, macht es fest, indem ihr das macht. Indem ihr eifrig das tut, macht ihr das fest. Und warum? Weil er glaubt, dass wenn wir aufhören, das zu tun, dass wir immer mehr von Gott abkommen. Nicht, dass er irgendwann sagt, ja, du bist jetzt nicht mehr dabei, sondern dass wir irgendwann sagen, wir sind nicht mehr dabei. Weil wir unseren Fokus verlieren. Das ist das eigentliche Problem. Und deswegen sagt er, seid deswegen da eifrig. Und dann macht der nächste Satz auch Sinn, dass er sagt, denn wenn ihr das tut, werdet ihr sicherlich niemals zu Fall kommen. Wenn ihr das tut, werdet ihr sicherlich niemals zu Fall kommen. Das bedeutet, du kannst lernen, standhaft zu sein. Du kannst lernen, keine Fehler mehr zu machen. Wenn man den Satz so umdeutet, werdet ihr sicherlich niemals zu Fall kommen. Ihr werdet sicherlich niemals den Weg verlassen, den Jesus mit euch geht und in den er euch gerufen hat. Und in Vers 11 schließt er ab, denn auf diese Weise wird euch der Eingang auf das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus gewährt werden. Und darum geht's. Darum geht es auch beim Niemals Fallen, dass wir am Ende bei Jesus sind, dass am Ende, wenn er uns wieder von den Toten auferweckt, weil das ist unsere Hoffnung, dieses ewige Leben, das wir bekommen, das jetzt schon hier beginnt mit all diesen Dingen, über die wir gesprochen haben, aber auch am Ende, wenn wir eben gestorben sind und Jesus wiederkommt, dass wir dann dieses ewige Leben bekommen, dass wir einen Eingang bekommen in dieses neue Reich, in diese neue Nation, in dieses neue Leben mit Jesus zusammen. Deswegen sollen wir eifrig sein. Also lasst uns alles dafür einsetzen, wie Gott zu werden. Das ist, wozu Petrus uns aufruft und uns Mut macht. Du hast alles dafür gekriegt. Du hast alle Kraft bekommen. Und jetzt geh den Weg. Hör ihn nicht auf zu gehen. Bleib dran bis zum Ende. Jeden Tag wieder neu. Und ich habe viele Morgenden, wo ich mir Zeit nehme für Gott und wo es sich irgendwie leer anfühlt. Ich habe nicht jeden Morgen Momente, wo ich denke, ah ja, jetzt bin ich gerade voll von Gott. Und ich bekomme den totalen Frieden über meinen Tag und ich habe die totale Freude. Es ist nicht jeden Tag so. Aber das ist egal, weil ich will dranbleiben. Dann ist es mal ein Tag nicht so. Aber dann ist es vielleicht nächste Woche wieder so. Und es ist gut. Aber ich will dranbleiben, weil ich will auf jeden Fall nicht diese Gewohnheit verlieren. Ich will auf jeden Fall nicht den Eifer verlieren, dahin zu gehen. Und Gott hat uns die Zusage gegeben, dass es wieder so sein wird. Und deswegen ist es gut, auch zu sagen, auch wenn mir gerade vielleicht mein Dienst schwerfällt in der Gemeinde, zu sagen, ich bleibe da auch dran. Dann ist es vielleicht gut, dass wenn dir vielleicht gerade dein Familienleben schwerfällt und dich vieles vielleicht ankotzt, gerade zu sagen, nein, ich bleibe dran. Gott hat mir alle Kraft dazu gegeben. Und so gibt es vielleicht viele Bereiche, die ich nicht kenne in deinem Leben, aber die du kennst, wo Gott vielleicht sagt, bleib dran, bleib eifrig. Und jetzt zum Ende des Gottesdienstes will ich, dass wir, oder möchte ich uns einladen, genau das zu tun. Gott zu fragen, was ist dafür für mich heute dran? Wo willst du zu mir sagen, hey, ich habe dir alles gegeben, bleib dran, setz dich ein, sei eifrig, weil ich gebe dir den Erfolg. Und wir nehmen uns jetzt noch ein paar Minuten, wo wir einfach bei Gott ankommen können, wo wir tief durchatmen können, wo wir ihn fragen können. Und Jesus, Vater, ich möchte dich einladen für mich, für uns, dass du uns zeigst, wo sollen wir durchhalten? Wo sollen wir Eifer aufbringen, diese Dinge, diese Tugenden in unserem Leben aufzubringen und sie zu verfolgen? Ich bitte dich, zeigst uns durch deinen Geist.